eigentlich ein schnelles Stück vorwärts gekommen als letzte Mal. Und ich möchte diesmal auch wieder einen größeren Abschnitt lesen von Vers 12 in Kapitel 3 bis Vers 18. Als Petrus das sah, antwortete er dem Volke: Ihr israelitischen Männer, was verwundert ihr euch darüber oder was blickt ihr auf uns? Als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser wandelt. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Sohn Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Den hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an diesen Namen hin hat sein Name diesen Mann hier, den ihr seht und kennt, gestärkt. Und der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. Wir haben ja das letzte Mal die Krankenheilung näherst betrachtet. Und aus dem Grund wollte ich hier jetzt in dem Abschnitt nicht mehr unbedingt auf die Krankenheilung eingehen, sondern hier sind jetzt zwei zentrale Gedanken, die ich herausgreifen möchte, die ja nicht für sich wichtig sind. Hier wird der Herr Jesus mit einem Titel bedacht in Vers 14. Es heißt den Fürsten, oder das Wort kann auch heißen Urheber oder Anfänger oder Anführer, also eher Anführer des Lebens. Der erste Teil, hier sagt die Bibel, der Herr Jesus ist der Fürst dieses Lebens. Also der Anführer oder der Urheber, könnt ihr auch sagen, die Wurzel. Und dann der zweite Teil, die Bibel sagt hier, dass alle Propheten Gottes praktisch ein Thema hatten. Jesus Christus und vor allem im Zentrum seine Leiden. Wir hatten ja bereits die Leiden einmal zentral angesprochen. Aus dem Grund habe ich den zweiten Teil, praktisch wo der Herr Jesus im Alten Testament vorgeschattet, angekündigt oder auch verheißen wird, etwas breiter gefasst. Die Leiden natürlich, aber auch drumherum die großen Verheißungen. Dass man die miteinander betrachtet. Vielleicht zuerst hier zu dem Jesus Christus, der Fürst des Lebens. Ich bin immer sehr weltlicher Beruf. Manche Brüder haben mich schon gefragt, wie kann man auf einer Bank sein? Aber ich habe festgestellt, dass die anderen Berufe auch nicht viel geistlicher sind, die sind alle gleich. Ich habe festgestellt, ich habe einen Bruder, der Maler ist, der hat die gleichen Probleme. Auch sein Chef streicht die Fenster einmal und berechnet auf der Rechnung zweimal. Das ist nur gröber, auf der Bank ist das alles anders, geht aber auch ums Geld. Und von daher denke ich, dass der Mensch an sich, vor allem auch der gläubige Mensch, ein großes Problem in dieser Welt hat. Und das ist einfach, dass er mitten in einer Welt, die ihn blendet, durch ihre Reize. Und jeder, der sagt, dass diese Welt keinen Reiz bietet, der ist übergeistig und lügt, weil diese Welt bietet Reize. Selbst der Teufel hat versucht, den Herrn Jesus mit diesen Reizen zu blenden. Und genauso wird er versuchen, uns zu blenden. Wir haben ein Problem als Gläubige in dieser Welt. Wir müssen dauernd praktisch für uns entscheiden, wo ist das wirkliche Leben. Man redet ja in der Welt von Lebensstil. Und hier ist ein Riesenproblem. Die Welt wird uns dauernd blenden, wird uns dauernd Dinge zeigen. Und in der Welt, das wissen wir von der Bibel, Lukas 4, Matthäus 4, in dieser Welt wirkt der Geist dieser Welt, Satan, der dauernd versucht, diese Welt dazu zu benutzen, um uns zu blenden, um uns auf seine Seite zu ziehen. Das heißt, wir sind hier im dauernden Kampf, eigentlich auch unser geistiges Leben zu führen. Und da ist ein großes Problem, was ist Leben? Im Griechischen gibt es mindestens zwei Worte, die das ausdrücken. Das eine ist Bios, das ist dieses Wort für, oder wo Wortstamm von unserer Biologie her stammt, also die Existenz. Das andere heißt Zoe, das ist ein Wort, das eigentlich meint, das, was wir unter Leben verstehen, wirkliches, geistliches oder auch qualitatives Leben. Das ist ein großer Punkt, der Unterschied zwischen Existenz und zwischen wirklichem Leben. Ich denke, man kann das nur verstehen, wenn man die Wurzel versteht, Römer 5, 12, vielleicht mit der wichtigste Vers über die Grundsätze geistlicher Dinge. Darum Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das ist einfach einmal eine Tatsache. Geistlich gesehen sind alle Menschen absolut tot. Ich werde es nie vergessen. Ich habe ja eine bewegte Bekehrungsgeschichte hinter mir. Ich habe 4 Jahre gebraucht, bis ich zum Glauben kam. Es war seltsam, wie der Herr hier geführt hat. Er hat meine Frau benutzt und als ich dann rauskam, dann ging die Absonderung von dieser Welt, die ging nicht ruckartig. Wir gingen in den Jugendkreis, da war keine Lehre, da war alles noch ein bisschen schwammig. Und ich ging dann meines Wissens noch mit meiner Frau, ich kann mich an eine Szene erinnern, in eine Diskothek als Bekehrter. Ich habe es noch nicht verstanden und ich war mitten auf der Tanzfläche und mit einem Schlag kam etwas über mich. Ich werde es nie mehr vergessen. Ich hatte plötzlich den Eindruck, ich bin in einer Leichenhalle. Ich empfand diesen geistlichen Tod so abrupt, dass ich praktisch dann fluchtartig diese Stätte verlassen habe. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Es hat mehr geholfen, wie viele Predigten, mich von der Welt und von diesen Dingen abzusondern. Ich hatte plötzlich den ganz massiven Eindruck, du bist in einer Leichenhalle. Hörst lauter Tote. Und das muss uns bewusst sein, dieser geistliche Tod aus 1. Mose 2, aus 1. Mose 3, der ist eine Realität. In dieser Welt gibt es kein wirkliches Leben. Das Interessante ist, das primäre Merkmal, das wirkliche erstrangige Merkmal von Leben ist, dass es eigendynamisch ist. Das Leben, das sich auf diesem Erdball abspielt, hat bestimmte Gesetze, ist aber eigendynamisch, es lebt. Und das Leben dieser Welt hat genau die gegenteilige Art. Ein Mensch kann einfach normal dahin leben in bestimmte Bahnen, aber alles, was von der Sünde geprägt wird, hat eigentlich was ganz anderes. Dieser geistliche Tod hat entgegengesetzte Vorzeichen, zwar dieser geistliche Tod entgleist. Das heißt, das ist genau das, was unser heutiges Wirtschaftssystem ist. Er ist dynamisch wachstümlich. Ich habe das gesehen bei Menschen, die in der Sünde waren. Das ist genau das Gleiche, wie man im Rauschgift ist. Man braucht zuerst die kleine Sache, dann immer die härtere, dann geht es immer stärker. Ich habe das gesehen beim Geiz, ich habe das gesehen bei den sexuellen Sünden. Das ist immer das Gleiche. Man braucht am Anfang die kleinen Dinge, dann wird es immer stärker, wird immer brutaler. Das ist das Zeichen dieses geistlichen Todes, der dieses ganze System letztendlich prägt. Das ist ein ganz primäres Merkmal. Wir werden das auch sehen, wenn wir weiter hineingehen. Geistliches Leben hat immer das Merkmal, das in sich ruhig und zufrieden verläuft. Leben in sich ist natürlich organisch. Tod, der geistliche Tod, hat immer ein Merkmal, er will immer mehr. Er ist immer dynamisch und aus einem ganz einfachen Grund, er ist mit dem, was er hat, nie zufrieden, weil er immer merkt, dass etwas fehlt. Das ist der geistliche Tod. Das geistliche Leben ist gerade umgekehrt. Das bewirkt, je mehr man mit dem zu tun hat, immer mehr eine Ruhe, ein Abschotten, ein Zufriedenwerden. Und der geistliche Tod ist genau das Gegenteil, wird immer gieriger. Und um diese zwei Dinge, da dreht sich auch der Kampf der Gläubigen. Weil wir sind in einer Welt, die geprägt ist von diesem geistlichen Tod. Das heißt, wir werden immer wieder geblendet werden vom Teufel und von diesen Dingen, wo er versucht, uns in diese Bereiche hineinzuziehen. Wisst ihr, man denkt ja, Wachstum ist gut, Wachstum ist nur begrenzt gut. Wenn Wachstum ein bestimmtes sündhaftes Stadium erreicht hat, dann wird es zur Sünde, und zwar zur offenen Sünde. Dann ist es teuflisch. Krebs zum Beispiel ist auch nichts anderes wie entartetes Wachstum. Ist auch nichts anderes. Und die Sünde wirkt genau gleich. Johannes 12, 31. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Und hier stehen zwei Dinge gegenüber in der Bibel. Einmal der Fürst dieser Welt, der Teufel. Und als zweites der Fürst des Lebens, Jesus Christus. Und das ist eben das Drama des Menschseins. Der Mensch wird diesen Kampf kämpfen müssen, bis der Herr wiederkommt oder bis jemand ins Grab geht. Das heißt, es gehört zu unserem natürlichen Leben, dass wir dauernd zwischen diesen zwei Polen hin und her gerissen werden und dauernd beeinflusst werden. Es ist dauernder Kampf zwischen Geist und Fleisch, dauernder Kampf zwischen Licht und Finsternis, dauernder Kampf zwischen Fürst dieser Welt und zwischen Fürst des Lebens, zwischen Jesus Christus. Es geht dauernd im Prinzip in unseren Herzen um den Einflussbereich, wer gewinnt den Einfluss. Und wir haben hier ein ungeheuer schwieriges Feld, weil der Fürst dieser Welt Von dem sagt die Bibel, er ist der Lügner von Anfang an. Das heißt, er arbeitet mit Lüge, mit Betrug, mit Schein. Und dass ein Gläubiger auch in dieser Welt dann das wahre Leben lebt und erkennt und sich diesen Einflüssen so entzieht, dass er das geistliche Leben wirklich lebt und nicht dieser irdische Gier verfällt, das nennt die Bibel mit einem ganz einfachen Ausdruck, man glaubt es kaum, sie nennt es Heiligung. Heiligung ist nicht, dass ich dauernd heiliger werde, sondern Heiligung heißt, dass der Herr immer mehr meines Lebens in Besitz nimmt und immer mehr von mir hat, dass er mich immer mehr beherrschen kann. Was ganz wichtig ist, wenn man das versucht zu begreifen, in dieser Landschaft des geistlichen Todes, in dieser Welt, da wirkt in diesem Tod, wirkt laut Epheser 2,1, wirkt der Teufel auf ganz einfache Art. Auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst gewandelt seid nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geiste, der jetzt in den Söhnen des Unglaubens wirkt, unter welchen wir alle einst einhergingen. Ist der Zustand. Und jetzt erklärt hier die Bibel, wie das geht. In den Lüsten unseres Fleisches. Indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und wir waren Kinder des Zorns von Natur, gleich wie die anderen. Das heißt, der Satan versucht hier beim Ungläubigen, er versucht aber auch beim Gläubigen im Fleisch, versucht er die Lüste anzusprechen. Und die Lüste des Fleisches ist nichts anderes als das Überbleibsel dieses Sündenfalles. Es ist praktisch der Sitz, wo der geistliche Tod angesprochen werden kann. Und man kann auch bei einem Gläubigen, wenn er im Fleische wandelt, die Gier wecken, ist überhaupt kein Problem. Und die Gier ist oft sehr fromm verbrämt. Es gibt nicht nur Gier nach Geld, Gier nach sexuellen Dingen, sondern es gibt auch die Gier nach Ehre, die Gier nach Macht, die Gier nach Einfluss. Und man muss hier nüchtern sein. Gier hat viele Spielarten. Aber jetzt sagt die Bibel, mittendrin in dieser Welt, mittendrin in dieser schrecklichen Wüste des Todes, wo der Teufel diese, ich sag's mal, diese unersättliche Gier bei den Menschen hervorruft, sodass sie nie zufrieden werden. Sie verzehrt sich, sie geht kaputt. Und ich habe schon oft gesagt, wenn jemand denkt, jetzt noch dieses Problem gelöst, dann habe ich meine Ruhe. Er wird keine Ruhe haben. Wenn ich heute jemand ein Problem löse, menschlich, seelisch, wirtschaftlich, in jeder Beziehung, dann hat der Teufel schon das nächste bereit, das er vorlegt, um wieder zu reizen. Das ist ein unendliches Karussell. Und man kann dem nur begegnen, indem er die Schlacht von innen aus seinem eigenen Herzen führt, indem diese Dinge keine Macht mehr über uns haben. Und um das geht es letztendlich. Und jetzt sagt die Bibel in Offenbarung 1, Vers 5, Jesus Christus, der treue Zeuge, dem Erstgeborenen aus dem Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Hier ist ein großer Unterschied. Der Fürst dieser Welt, der Teufel, aber der Fürst über die Könige. Das heißt, im System dieser Welt hat der Teufel eine gewisse Herrschaft, aber die letzte Autorität, die hat der Sohn Gottes. Jesus Christus. Und hier, in dem Moment, wie die Bibel über ihn redet, dann redet sie nicht über die Dinge dieser Welt, das ist ganz wichtig für einen Gläubigen zu erkennen, dann redet sie über die wesentlichen Dinge, nämlich über das Blut Jesu Christi, über die Vergebung der Sünde und über die Herrschaft, nämlich über die Sünde. Und das sind die Dinge, um die es im geistlichen Leben geht. Und hier sitzt das wahre geistliche Leben und das bildet ein Gegenpol zu den Dingen dieser Welt. Und das möchten wir untersuchen. Dass wir verstehen, was die Bibel hier meint, wenn hier der Apostel dem Volk Israel sagt, ihr habt den Fürsten des Lebens praktisch, ihr habt ihn verworfen. Ihr habt das Entscheidende, was Gott euch gab, habt ihr zerstört. Ihr habt es weggeworfen. Und zwar ihre Berufung haben sie hier kaputt gemacht. Johannes 1, Vers 4. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben ist in ihm, in der Person. Es kam mal ein Mann zu Dwight Lyman Moody, zu diesem großen amerikanischen Evangelist, und sagte zu ihm, Nachdem Moody ihn gefragt hat, warum er sich nicht bekehrt, sagt er, ich will mich schon bekehren, aber wissen Sie, ich will noch etwas vom Leben haben. Hat ihm Moody erklärt und gesagt, da musst du dich sofort bekehren. Wenn du wirklich leben willst, dann das Leben gibt es nur an einer Stelle bei ihm. Und das ist genau die zentrale Botschaft der Bibel. Leben ist nur im Sohne Gottes. Und ich weiß nicht, ob ihr anderen Stoff habt wie ich. Aber mein Stoff, mein Fleisch ist folgendermaßen. Wenn ich müde bin, wenn ich enttäuscht bin, wenn es irgendwie nicht ging, wie ich wollte, wenn ich irgendwo mich verrannt habe, dann passiert immer das Gleiche. Dann kommt doch eigentlich so wie ein Vakuum, wo dann der Teufel sagt, guck, das ist ja alles gut mit diesen geistlichen Dingen, aber guck mal, es gibt doch noch andere Dinge auf dieser Welt. Guck, es wäre doch auch schön, wenn das bei dir ginge, wenn du jenes hättest. Und du kannst ja nicht so stur immer nur deinen Glaubensdingen leben. Du musst doch auch ein bisschen normal sein. Kennt ihr das? Die Stimme. Ist immer die gleiche. Und das ist die Stimme, die letztendlich versucht, wenn der Mensch sich verrannt hat, von dem wirklichen Leben in Christus abzulenken. Wir haben heute schon im Auto darüber diskutiert. Ich glaube einfach, dass es nicht geht, dass man Gemeinde, und ich glaube auch nicht, dass es geht, dass man Mensch die ganze Zeit ihre absolute geistliche Hochspannung hält. Es geht nicht. Und ich denke, dass wir diese Dinge durchkämpfen müssen. Wir brauchen die Talsohlen. Wir brauchen die Anfechtung. Und ich kann euch nur eines raten, wenn ihr es noch nie gelesen habt, lest das Buch von John Bunyan, Pilgerreise zur seligen Ewigkeit. Oder Pilgerreise zur ewigen Seligkeit, ich weiß nicht, eins vor beinahe. Hochinteressantes Buch, wo als Mysterienspiel praktisch beschrieben wird, wie die Seele den Weg geht durch diese Welt. Und er musste immer wieder durchs Tal der Todesschatten, er musste durch die Trübsal, er musste durch Wege, die ihm nicht gefielen. Immer mit dem Hintergedanken, letztendlich brachte ihn Gottes Ziel. Und das ist interessant, wir werden immer wieder aus diesem Spannungsfeld herunterkommen, auch in das Tal der Prüfung. Und im Tal der Prüfung, da wird sich dann zeigen, was wirklich in unserem Herz ist. Aber was hier interessant ist, die Bibel redet von Leben, das nur in Christus ist. Und dann redet sie von Licht. Das Leben war das Licht der Menschen. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wesentlichen Punkt. Leben und Licht ist untrennbar. Leben bedeutet immer Gemeinschaft mit dem Sohne Gottes. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, dieser Zusammenhang von Licht und Leben, der ist ungeheuer. Und nur wenn ein Mensch lernt, mit Jesus Christus im Lichte zu leben, dann bricht auch dieses Leben wirklich hervor in der Fülle. Ansonsten nicht. Und der Jesus ist hier sehr nüchtern. Matthäus 7, Vers 14. Er sagt, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Dorthin, zu diesem Leben, führt ein ganz schmaler Weg. Und die Tür ist so eng, dass nur jemand durchgeht, der ein Sünder ist. Wenn er noch was mitbringt, passt er nicht durch. Da gehen nur Sünder durch diese Türe. Das ist ein ganz schmaler Weg. Und der Jesus ist ganz nüchtern und sagt, es werden wenige sein. Wisst ihr, wenn heute die ganze Christenheit von der Welterweckung redet, muss ich sagen, ja, wo steht denn das in der Bibel? Wo steht es? Wenige, sagt die Bibel. Wenige. Die Gläubigen haben sich einfach nicht abgefunden, dass unser Dienst um wenige geht. Wenn sich nur einer bekehrt, dann war das die Frucht für die Ewigkeit. Der Harald ist ein Kollege von mir. Er hat es ja mitbekommen bei mir im Geschäft. Ich verstehe es bis heute nicht. Da haben sich 10 Jahre niemand bekehrt, gar niemand. 10 Jahre. Niemand. Keiner. Mit einem Schlag haben sich 4 bekehrt, relativ schnell hintereinander. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Ich weiß bis heute noch nicht, warum sie sich bekehrt haben. Sie haben sich teilweise in Phase bekehrt, wo ich mir sagte, du bist in so einem Zustand, dass sie sich sicher nicht wegen dir bekehrt haben. Aber irgendwann hat Gott es gewirkt und war wieder aus. Und dann mit einem Schlag, mir passiert es manchmal, ich habe 1-2 Jahre kein vernünftiges geistliches Gespräch. Mit einem Schlag, wie eine Bombe, das kann man gar nicht erklären, dann plötzlich ist es da. Aber es sind immer wenige. Immer wenige. Und wenn Erweckung ist, das sind immer Gnadezeiten Gottes gewesen, kleine Gnadezeiten Gottes, landschaftlich begrenzt, immer nur begrenzt, wo Gott einen Landstrich heimsucht. Aber diese weltweite Erweckung, die gibt es nicht, das ist ein Märchen. Die wird es nicht geben.
die wird es selbst, man höre und staune, im tausendjährigen Reich nicht geben, sagt die Bibel. Da kommt immer wieder diese kuriose Lehre, im tausendjährigen Reich wird Israel die ganze Welt missionieren, die werden sich bekehren. Wo steht das? Ich habe es in der Bibel noch nie gefunden, diesen Part. Ich finde was ganz anderes. Ich finde, dass ganze Völker im tausendjährigen Reich rebellisch sein werden, dass Gott ihnen der Regen spott. Lest einmal Zacharia zum Beispiel, 14. Das ist hochinteressant. Es sind wenige. Und man muss immer sehr vorsichtig sein, geistlich, wo die Masse ist. In der Regel, wo die Masse ist, ist nicht das Leben, sondern Tod. Sonst lebe ich in der Regel dort, wo die wenigen sind. Kennen Sie alle die Stelle, Johannes 3,16? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,36, wer den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist ganz wesentlich, ihr könnt die Parallelstelle noch dazu lesen. Nur über Wiedergeburt, wenn jemand zum Glauben kommt, wenn Gott ihn rettet, kommt man in dieses wirkliche Leben hinein. Und das ist bitter. Wisst ihr, ich hab das bei uns in der Gemeinde gesehen. Ich habe so Grenzgänger, die haben wir heute noch. Menschen, wo du weißt, sie gehen schon jahrelang in die christlichen Kreise, aber sie kommen nie zu einer wirklichen Wiedergeburt. Wenn du denen sagst, jemand, der so lebt, in so einem Zustand, der ist gottlos. Dann merkst du, wie die Gläubigen, die angeblich gläubig, wie sie wütend werden. Gottlos. Ja, sie sind los vor Gott. Selbst einer, der einen Millimeter an der Bekehrung ist, ist gottlos. Und genauso ist jemand, der einen Millimeter vor der Wiedergeburt ist, tot. Der kann noch so fromm sein. Er ist tot. Absolut tot. Wir hatten einen, ich habe schon oft erzählt, wir hatten einen der frömmsten Männer von Taifingen in unserer Versammlung. Wir gingen, selbst mein Schwiegervater, der ein Mann inzwischen ist, über 70. Wir gingen alle durch die Hände dieses Mannes, die hier in die Kinderkirche gingen. Der hat ganze Generationen geprägt. Galt mit als der frömmste Mann in Taifingen. Und mit 92 Jahren hat er sich bekehrt, so lange war er tot. Unfassbar. Er hat noch 2 Jahre durfte er leben und ein Zeugnis sei für den Herrn. Aber er sagt es von sich selber, er hat 87 Jahre den Herrn gesucht. Und obwohl er fromm war, war er tot. Das ist für mich das größte Wunder. Er ließ sich noch taufen, muss ich vorstellen. Er hatte keine Angst, dass was passiert, wenn er getauft wird. Der Mann war, er hat gewusst, um was es ging. Er ging ins Taufwasser als 92-Jähriger. Aber wenn du das überlegst. Und das Interessante war, er war so erschüttert, wenn du mit ihm geredet hast. Warum? Er hat in den 87 Jahre nachgetrauert. Er hat gewusst, dass er tot war. Das ist das Schlimme. Es gibt ähnliche Geschichte von Moody. Er hat mit einem Mann gekämpft im Gebet auch, in der stillen Zeit. Und sie waren zusammen, bis er durchbrach zur Wiedergeburt. Und dann ging der Mann weg. Es war spät in der Nacht. Eine halbe Stunde war er wieder zurück. Nach einer halben Stunde hat angeklopft. Sagt Moody, was ist los? Kommst du ins Zweifeln? Sagt er, nein. Er sagt, er ist unendlich erschüttert, wenn er zurückblickt, was er zerstört hat mit diesem geistlichen Tod. Was das Leben, wie sinnlos er das Leben vergeudet hat. Und ich denke, wenn man das liest, so aus der alten Erweckungszeit, dann sieht man plötzlich, hier war ein Verständnis bei den Heiligen, was ist Leben? Und ich denke, wir müssen zu dem zurückkehren, dass wir begreifen, was der Fürst des Lebens, Jesus Christus, uns geben will, und was wirkliches geistliches Leben bedeutet. Ich denke, dass ein Gläubiger nur so wirklich zur Ruhe kommt. Johannes 4,14. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Nur wenn der Herr Jesus unsere Herzen durch den Heiligen Geist vollständig beherrscht, dann wird ein Gläubiger zur Ruhe kommen. Dann wird der Durst nach diesem Leben vollständig gestillt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt etwas, das mich besonders abstößt bei Gläubigen. Es stößt mich auch bei mir ab. Ich habe es auch manchmal. Wenn ich sehe, wie ein Mensch, der vielleicht noch außer bekennt, dass er Jesus Christus dient, dass ich in Jesus die Fülle habe, wenn ich ihn plötzlich erwische, wenn ich mich selber plötzlich erwische, wie man plötzlich nach den Dingen dieser Welt wirklich schielt. wie sie wirklich Macht gewinnen im Herzen. Und plötzlich merkst du, da kommt diese Form von Gier auf, die eigentlich nichts anderes ist wie der geistliche Tod. Und ich denke, man muss hier unterscheiden zwischen dem grundsätzlichen geistlichen Leben, dass jemand durchgebrochen ist, dass er wirklich gläubig ist, und von dem, wie er dann als wahrhaft Wiedergeborener lebt. Johannes 5, 24 sagt klar, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Da geschieht der Durchbruch. Wenn es zur Wiedergeburt kommt, dann ist man plötzlich in diesem geistlichen Leben drin. Aber jetzt passiert etwas. Dieses geistliche Leben ist eine Realität in meinem Herzen. Aber um dieses geistliche Leben tobt ein Kampf. Dieses geistliche Leben kann auch versanden. Dass plötzlich der Teufel das so runterdrückt, dass du manchmal dich fragen musst, ist der noch echt? Und dieses geistliche Leben, vor allem auch um das, dass hier die Fülle Jesu Christi wirkt, dass man wirklich Ströme lebendigen Wassers von sich fließen lassen kann. Und das geht der Kampf bei uns allen. Johannes 6, 26. Jesus antwortet ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht darum, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirket nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die ins ewige Leben bleibt, welche des Menschensohn euch geben wird, denn diesen hat Gott der Vater versiegelt. Wisst ihr, es geht darum, letztendlich, dass man satt wird von wirklichem Leben. Und das ist ein Punkt, wo Bescheidenheit bei Gläubigen nicht angebracht ist. An dem Punkt gebietet die Bibel keine Bescheidenheit in geistlichen Dingen. Sie bietet bei den weltlichen Dingen, gebietet sie Bescheidenheit, aber nicht bei den geistlichen. Und hier ist wichtig, das muss man einfach nüchtern sehen, wenn man hier mal tiefer geht, auch Johannes 5, 39, ich habe viele Stellen aus dem Johannesevangelium, weil das ein zentrales Thema ist, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint darin, das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Der Vater gibt es durch den Sohn vermittels des Heiligen Geistes. Das ist eine entscheidende Sache. Und wo kommt es her? Immer das Gleiche, die untrennbare Rolle der Heiligen Schrift. Er sagt hier ganz klar, sie ist es, die von mir zeugt. Auf dem Weg, den die Heilige Schrift uns vorzeigt, wird dieser Strom des Wassers des Lebens gegeben werden, auf keinem anderen. Das ist ein entscheidender Punkt. Wisst ihr, heute, wo du liest, kommen die Menschen und sagen, ich bin umgefallen, ich war in Trance praktisch und ich habe den Herrn lieber gehabt. Und ich sage, interessiert doch niemand. Interessiert überhaupt niemand. Es sind Tote auferweckt worden, interessiert auch niemand. Sondern die Frage ist was ganz anderes. Ist dieses Erlebnis, das du hast, deckungsgleich mit dem, was die Bibel sagt? Das interessiert. Die Schrift ist es, die von mir zeugt. Und so wie die Bibel vom Herr Jesus zeugt, so wird der Strom dieses Lebens gehen. Und jeder andere Weg, der ist eine Falle. Das ist vom Teufel. Hier müssen wir aufpassen. Johannes 6, 27 haben wir vorher gelesen. Es ist einfach wichtig, es ist dieses Leben, das er gibt, das von ihm letztendlich als Wurzel kommt. Er ist der Träger, Vers 33. Denn das Brot Gottes ist derjenige, welcher vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Niemand gibt dieser Welt Leben. Niemand als er. Der Sohn allein. Das ist jetzt eben wieder dieser universelle Alleinanspruch Jesu Christi. Diese Radikalität des Evangeliums. Jesus allein. Nur in Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Alles andere ist Falle Satans. Wenn man das einmal in der Tiefe durchschaut, Vers 68, Herr, zu wem sollen wir gehen? Sagt Simon Petrus, dieser cholerische, sanguinische Mann. Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Er hat es erkannt. Vom Wort Gottes her kommt diese Wirkung. Das ist dieses Geheimnis, dass es Gott gefallen hat durch den Sohn. Und der Sohn wirkt durch den Heiligen Geist, vermittels des Wortes in diese Welt hineinzuwirken. Auf keine andere Art und Weise. Das ist auch der Grund, warum der Paulus in seinem Testament schreibt, predige das Wort, gib einfach das Wort weiter. Das Wort wird seine Arbeit tun. Und hier ist der Mensch wieder gefordert, dass er hier so bleibt, wie die Schrift es sagt. Johannes 8, 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Je mehr ein Gläubiger am Herr Jesus nachfolgt, je mehr wird dieses Licht zur Wirkung kommen. Und das Leben und das Licht ist miteinander so verkettet und verbunden und verzahnt, dass dann auch das geistliche Leben hervorbrechen wird. Wisst ihr, Geschwister, wir sind bescheiden geworden. Ich habe schon oft gesagt, wir haben uns daran gewöhnt, und ich packe mich an der eigenen Nasenspitze. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Gott unsere Gebete nicht erhört. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wir haben uns auch daran gewöhnt, dass wir Dinge beten, wo es uns völlig egal ist, ob es der Wille Gottes ist. Wir haben uns eigentlich daran gewöhnt, dass wir leben, wie wir wollen. Das ist ein gefährliches Gebiet. Gott lässt uns einiges zu. Er gibt uns Freiheit. Weil Gott will nur freiwillige Entscheidungen, auch freiwillige Hingabe. Aber hier sagt die Bibel in Johannes 10,10, im zweiten Teil, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Überfluss. Überfließend. Satt. Wisst ihr, wenn ich manchmal das Gejammer der Gläubigen höre, dann muss ich sagen, es ist nicht begriffen. Wir denken wie diese Welt. Fürchterlich. Wir denken wie diese Welt. Torrey und Moody waren miteinander auf der Evangelisation und Moody war ein extremer Mann. Aber er war vollständig hingegeben an den Herrn. Und sie waren müde und mussten ins Bett und bevor sie ins Bett gingen, haben sie noch stille Zeit gemacht und Torrey ging meines Wissens schon zu Bett, plötzlich klopft es. Ich muss dazu sagen, meine Stellung zu Torrey, er ist Leiter der Steigbügelhalter der Pfingstbewegung gewesen, war aber, wenn du ihn näher so untersuchst, trotz seiner 2-Stufen-Lehre, ein wirklicher Gottesmann. Und Moody hat ihn dann bei Nacht, kaum ist er eingeschlafen, wieder geweckt. Warum? Er hat eine Passage im Wort Gottes gefunden, die ihn völlig fasziniert hat. Das ist was von diesem voller Genüge. Von diesem, ich sag's einmal, begeistert sein für den Herrn und sein Wort. Da war etwas da. Wisst ihr, ich sehe es bei mir. In den Zeiten, wo ich begeistert bin vom Worte Gottes, da geht's mir immer geistlich gut. Ich muss nur gucken, wie ich zum Wort stehe. Immer wenn ich's lese, so als ein Wissender, wisst ihr, das ist ja recht. Aber es ist nicht das, was ich will. Mir ist zehnmal lieber, ich lese es als ein Begeisterter. Das ist ein Punkt, wo ich gern begeistert bin. Wissen ist wichtig, ist gut, aber es muss unser Herz ergreifen. Dieses volle Genüge, dass man wirklich, ich sag's einmal, zufrieden ist, Ruhe hat im Herzen und gesättigt ist, überfließend, so satt, dass Ströme lebendigen Wassers wieder fließen können vom eigenen Herzen. Dann ist ja eigentlich das, was Gott von uns Gläubigen will, erreicht, vom Leben her. Wisst ihr, ich find's immer dramatisch, wenn die Gläubigen sich treffen, dann redet es über Gatterstühle. Gatterstühle sind sicher wichtig, aber ob's das ist, wisst ihr. Ist immer schlimm. Ich beurteile immer auch mein Gegenüber, was reden wir. Ist immer schön, wenn du siehst, mit was du über jemanden redest. Man kann über alles reden. Aber wenn du immer wieder merkst, irgendwie wie ein Magnet zieht es dich zu den geistlichen Themen, das ist das Normale der Heiligen, oder? Johannes 11, 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Er gibt nicht nur das Leben, sondern er ist es persönlich, das Leben ist eine Person, Jesus Christus. Und in dem Moment, wenn der Herr Jesus in meinem Herzen Wohnung gemacht hat, dann ist das Leben da. Bloß ob es zur Wirksamkeit kommt, ist was ganz anderes. Ist was ganz anderes, ob es wirkt. Johannes 14, 6, nochmals dieser universelle Anspruch. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand. Nicht alle Religionen sind Wege in den Himmel, sondern bloß ein Weg geht in den Himmel, der Weg über den Sohn Gottes. Und nur dieser Weg über das geistliche Leben, das der Sohn Gottes in der Wiedergeburt in mein Herz hineingibt, das ist der entscheidende Punkt. Wenn die Gläubigen das aufgeben, haben sie den Herrn verraten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Johannes 20, 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Und dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, und dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, hier diese Dinge, zum Beispiel hier sind die Zeichen gemeint, die sind geschrieben worden, dass jemand glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er durch diesen Glauben Leben hat. Das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt. Der Sohn Gottes selber ist das Leben, aber die Verbindung zwischen ihm und mir, dass das Leben zur vollen Wirksamkeit in meinem Herzen kommt, ist letztendlich der Glaube. Und die Bibel sagt, der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist er. Und ihr merkt jetzt schon, wie sich hier etwas herauskristallisiert. Ich könnte Hebräer 12 als Parallelstelle dazu lesen in Ruhe. Es kristallisiert sich etwas heraus. Die ganze Frage des Lebens ist nur eine Frage zwischen dem Fürsten des Lebens und mir. Das ist etwas, das sich zwischen Herr Jesus und mir ganz allein abspielt, in der Stille. Das spielt sich ganz allein zwischen meinem Herzen und seinem Herzen ab, ganz allein. Ihr versteht, das ist ein geheimes Gebiet, wo niemand reinschauen kann. Weinstock, Rebe. Nur er sieht, ob die Verbindung unterbrochen ist. Im Endstadium sieht man es dann bei jedem. Aber das ist etwas, das zwischen mir und ihm ganz allein sich abspielt. Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Die wahre Erkenntnis des lebendigen Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus, das ist es. Wenn man hier die wahre Erlösung in der Fülle erkennt und sich dann praktisch hingibt. Und immer wieder betont die Bibel etwas, und das ist von letzter Bedeutung, Apostelgeschichte 5, Vers 20. Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Es hat Gott gefallen, dieses geistliche Leben vermittels des Heiligen Geistes, aber immer durch das Wort Gottes weiterzugeben. Und hier ist die große Quelle, wo Gott unser geistliches Leben, ich sage mal, hervorsprossen lässt, wo es zur Wirksamkeit kommt, das Wort Gottes. Das ist von letzter Bedeutung. Wisst ihr, wenn ein Mensch gut durchtrainiert und gesund ist, dann ist er in der Regel, hat er immer zwei Dinge. Er ist gut genährt und er verbraucht seine Kraft wieder. Das heißt, er ist in Bewegung. Und so ist ein Gläubiger genauso. Er ist geistlich in Aktion und nährt sich kräftig. Es geht alles nach dem Prinzip der Natur. Jetzt wird es natürlich schwierig. Wenn ein Gläubiger die Bibel nicht liest, nicht studiert, ja, wie will er Nahrung zu sich nehmen? Wie will er Kraft haben im Alltag? Wie will er Sieg haben? Es geht gar nicht. Sondern ein Gläubiger muss die Nahrung zu sich nehmen und sie dann im Alltag verbrauchen durch geistlichen Kampf. Das ist der Weg Gottes. Philipper 2, 21. Das ist jetzt es muss ein Fehler sein. Ich muss nachher gucken, die Stelle, die stimmt nicht. Das ist ein Fehler. Das ist ein Tippfehler. Moment mal. Nee, muss ich nachgucken. Römer, bitte? 1,21 ist ein Tippfehler. Richtig. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist mein Gewinn. Danke. Immer der gleiche Gedanke. Das Leben nur durch ihn. Die Wurzel, wie Gott das Leben auslöst, immer, indem er durch den Heiligen Geist das Wort Gottes benutzt und immer das Verbindungsglied der lebendige Glaube. Hier sieht man, dass es ganz einfach geht, nur man muss geistlich hier einfach seine Schritte und seine Haltung einnehmen und das geistliche Leben, das Gott bei der Wiedergeburt in uns hineingab, wird hervorbrechen wie ein Quell. Johannes 6, 23, denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gnadengabe ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben, ist ein Geschenk. Jetzt kommt etwas. Wir haben ein Problem als Menschen, die hier sind. Wir sind gewöhnt, nach Gefühlen zu gehen. So ist der Mensch, das gehört mit zum Menschsein. Aber hier ist ein großes Problem, und zwar das geistliche Leben kann man in der Regel nicht fühlen. Nur indirekt. Und Kolosser 3, 3 beschreibt es. Es heißt hier, ihr seid gestorben. Und zwar tot für diese Welt. Für diese Welt gekreuzigt, ihr seid gestorben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Dieses Leben ist verborgen. Das ist nicht so, dass man es sehen könnte. Sondern es ist inwendig in uns, verborgen in Christus. Und je mehr ein Gläubiger jetzt mit Jesus Christus Gemeinschaft hat, je mehr bricht diese herrliche Gnade hervor, je mehr wird es hervorbrechen. Und da ist die zentrale Stelle wiederum 1. Johannes 1, Vers 1, das ganze Kapitel praktisch. Wo die Schrift ganz nüchtern sagt, ich lese hier mal große Auszüge draus, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir beschaut, was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens, verlegt, vom Wort des Lebens, wieder der Zusammenhang, Wort und Leben. Und das Leben ist erschienen, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Warum? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Solches schreiben wir, damit eure Freude vollkommen sei. Und hier steht der Wort, das heißt praktisch völlig sei, voll ausgefüllt. Hier steht nicht das Wort für Erwachsene. Wisst ihr, dass man sagt, jetzt komme ich in so eine verinnerlichte Freude hinein, wo ich ausgereifte Freude habe. Die Bibel meint hier mit diesem Wort ganz einfach im Griechischen voll. Fülle. Also lehrt die Bibel und sagt, die Fülle dieses Lebens wird wirksam mit der Fülle der Gemeinschaft. Das heißt, je tiefer ich Gemeinschaft habe mit Jesus Christus und mit Jesus Christus gleichzeitig mit dem Vater im Himmel, je tiefer diese Gemeinschaft geht, wird der Heilige Geist in mir letztendlich völlige Zufriedenheit, völlige Freude, völlige Ruhe, wird er diese ganze Segnung in Christus in meinem Herzen schaffen. Und jetzt sagt er was ganz Einfaches. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, durch Verkündigen, dass Gott Licht ist und ihm ist gar keine Finsternis. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. In dieser Welt prallen die zwei Bereiche, Licht und Finsternis, mörderisch aufeinander. Jetzt ist es ganz einfach, das ist wie zwei Räume. Ihr müsst euch vorstellen, wie zwei Zimmer. Bin ich in dem Zimmer, Licht wirkt automatisch die Fülle dieses Lebens. Gehe ich aber durch eine begangene Sünde, durch Unbußfertigkeit, durch Weltlichkeit, durch Lauheit in das andere Zimmer, wird es automatisch dunkel. Das heißt, die Gemeinschaft mit dem Herrn wird betrübt, es nimmt ab, das geistliche Leben wird magerer. Wisst ihr, und dann letztendlich geht diese Freude weg. Und wenn die Freude weggeht, dann kommt der Teufel. Und dann kommt der Teufel und sagt, guck mal, wie schön es hier überall ist in dieser Welt. Wäre das nichts auch für dich? Ist immer das Gleiche. Und da gibt es nur eine Rettung. Die Bibel zeigt ganz klar, es gibt nur einen Weg, um dem zu fliehen. Man geht zurück ins andere Zimmer, ins Licht. Und sofort kommt die Gemeinschaft mit Jesus Christus zurück. Sofort beginnt im Herzen wieder diese, ich sag's einmal, erste Liebe aufzuflammen. Aber dazu muss man im Lichte wandeln. Das heißt ja, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln. Und dieses Wort steht praktisch im Präsens aktiv. Das heißt, wenn wir willentlich mit vollem Bewusstsein uns in der Welt bewegen als Dauerzustand, Präsens ist ein Dauerzustand, dann sagt die Bibel, dann lügen wir. Ein Gläubiger, dem es in der Welt auf die Dauer wohl ist, der ist nicht echt. Die Welt kann mich reizen, ist keine Frage. Und der, wo mir erzählt, dass ihn die Welt noch nie gereizt hat, dem glaube ich kein Wort mehr. Wenn nämlich die Bibel ganz klar sagt, dass die Welt mich reizt. Aber die Bibel sagt was anderes. Wenn ein Gläubiger mal so weit kommt, oder ein angeblicher Gläubiger, dass ihn die Welt vollständig packt, dass er hier vollständig sich normal in dieser Welt bewegt, ist er nicht mehr normal. Wisst ihr, wenn ein Gläubiger zum Betriebsausflug mit muss und er setzt sich an den Tisch und es ist das Saufgelage und er hat nicht das dringende Bedürfnis zu fliehen, ja, dann weiß ich auch nicht. Wisst ihr, das ist das Normale, dass er das Bedürfnis hat zu fliehen. Wenn ihm das einmal gefällt, wenn er hier wandelt, dann wird es schwierig. Die Bibel sagt nicht, dann täuschen wir uns, sondern sagt, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, das heißt ganz ehrlich vor ihm sind, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein entscheidender Punkt. Wenn wir im Lichte wandeln, dann passiert automatisch Folgendes. Dann wird, ich sage es einmal, diese, oder man muss sagen, diese geistige Todesbereiche werdet wieder erhellt geistlich und plötzlich kommt wieder Leben und Licht in unser Herz hinein und der Gläubige ist wieder bereit, der Weg Jesu Christi zu gehen, koste es, was es wolle. Und die Gier nach dieser Welt nimmt automatisch ab. Und jetzt darf man etwas nicht vergessen. Sorge ist nichts anderes wie eine Form von Gier. Wisst ihr warum? Das ist eine Form von geistlichem Tod. Ich habe es lange nicht erkannt. Sorge ist geistlicher Tod. Weil Sorge letztendlich mir vorgaukelt, dass Gott mit mir nicht zum Ziele kommt. Und ich hab jahrelang nicht erkannt, dass für mich persönlich teilweise die Sorge viel gefährlicher war wie die Sünde. Auf die Sünde habe ich immer aufgepasst. Die Sorge war doch so menschlich. Ist das Problem. Jakobus sagt einmal, irdisch, seelisch, dämonisch. Das Menschliche, was so menschlich ist, ist oft das Einfallstor, wo der Teufel versucht, Positionen in meinem Herzen zu ergattern, wo er Einfluss hat. Ihr versteht mich richtig. Ich glaube nicht an die Besessenheit bei Gläubigen, sondern Einflüsse. Und die gibt's wohl im Leben des Gläubigen. Und dann, die Bibel sagt ja hier auch, dass der Herr Jesus dann in unserem Text, dass er über die ganze Erde dann letztendlich als König herrschen wird. Ich möchte es nicht als Extra-Thema, wir kommen vielleicht noch drauf. Offenbarung 20, wenn ihr es in Ruhe durchlässt, wo dann der Herr Jesus wirklich als Fürst des Lebens im tausendjährigen Reich herrschen wird. Ihr könnt es im Sacharja 14 nachlesen, Jesaja 32 und im Daniel. Dort wird er dann herrschen als Fürst dieses Lebens und dann wird es klar sein. Und trotzdem werden sich nicht alle bekehren. Und trotzdem werden es wenige sein. Das ist dieses Geheimnis, das man auch nicht ergründen kann. Wenn man nochmal zu unserem Text hineingeht, die Schrift sagt, ihr habt den Fürst des Lebens praktisch getötet. Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Jetzt redet er. Er redet. Ist euch aufgefallen? Die Apostel, die haben nur ein Thema. Wir haben heute Thema. Wie wird deine Ehe besser? Wie wirst du erfolgreich im Beruf? Wie wirst du ein guter Zeuge? Wie erreiche ich die? Die Gemeinde an, Workshops, dann kommen letztendlich diese Seminare, dann kommen die Schulungen. Es wird überall wird nur noch thematisch gearbeitet. Ich habe manchmal den Eindruck, mich auf der Bank. Das haben wir schon lange. Schon nichts Neues. Und jetzt guckt ihr mal die Bibel an. Studiert jede Predigt eines Apostels. Wisst ihr, was das sehr wird? Sie haben immer nur ein Thema. Und der wahre Heilige hat immer nur ein Thema. Es geht bei ihnen immer nur um ein Thema, um ihn. Um den Erlöser, um Jesus Christus. Und genau das bringt ihnen hier der Petrus bei. Er sagt zu ihnen, Gott hat durch alle seine Propheten, alle. Kein Prophet hat ein anderes Thema im tiefsten Grunde als auch den Erlöser. Manchmal versteckt, man muss ihn nur suchen. Ich war zuerst versucht, aus jedem Buch der Bücher des alten Bundes, das heißt aus 66 Büchern, euch zu zeigen, dass in jedem Buch der Herr Jesus praktisch das Hauptthema ist. Es wird zu weit gegangen. Ich habe es aber abrisshaft trotzdem gemacht. Und obwohl die Bibel uns in unserem Text sagt, vor allem auch seine Leiden wurden verkündigt. Wir haben aber ja am Anfang in der Passage, wo es darum ging, die Leiden des Christus, wo wir das Kreuz behandelt hatten, haben wir die Leiden so intensiv abgehandelt, dass ich trotzdem jetzt das breiter gefasst habe. Um einfach diese Verheißungen des alten Bundes von der Wurzel her zu fassen. Also ich ging jetzt hier weiter. Es ist weiter gefasst wie hier der Text. Es geht über die Leide hinaus, auch die anderen Dinge, obwohl man die Leide nicht trennen kann von den anderen. Wenn man hineingeht in 1. Mose 3, wisst ihr, genau müsste man eigentlich anfangen, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, in 1. Mose 1, Vers 1 bis 4. Hier haben wir das ganze Programm der Erlösung. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was Gott macht, ist gut. Die Erde ward wüst und leer, es lag Finsternis auf der Tiefe. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist genau der Zustand dieser Welt. Was Gott ursprünglich gut gemacht hat, ist durch den Teufel und durch den Sündenfall zerstört. Die Erde ist wüst und leer, eine Finsternis, geistlicher Tod. Und dann schickt Gott seinen Geist, der brütet. Und in dem Moment, wie der Heilige Geist wirkt, heißt es, Gott sprach. Wenn Gott spricht, dann ist das Wort Jesus Christus im Werk und dann wird es Licht. Und was passiert dann schlagartig? Dann scheidet sich Licht von der Finsternis. So beginnt die Bibel. Ist der Anfang. Sie stellt sofort vor, dass Gott reden wird und dass es dann Licht werden wird. Und wer würde hier nicht an das Wort Gottes Jesus Christus denken, der sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Sofort auf die ersten vier Verse wird er vorgestellt in strahlender Schönheit. Und dann, spätestens nach dem Sündenfall, 1. Mose 3, dann wird er direkt verheißen, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten. Hier wird sofort nach dem Sündenfall verheißt Gott praktisch einen Menschensohn, den Samen des Weibes, ein Mensch. Dabei war das Geheimnis, dass Gott einen Sohn hat, der präexistent in der Ewigkeit bei ihm war, und dass dieser Sohn durch ein Wunder, das wir alle nicht begreifen können, durch diese Jungfrauengeburt, durch den Heiligen Geist, praktisch auf ein übernatürliches Wunder Menschengestalt annehmen würde, ein wahrer Mensch werden würde, ein richtiger Mensch. Es war hier noch ein Geheimnis, aber er sagt ganz klar, durch den Samen des Weibes wird dem Teufel der Kopf zertreten werden. Wird hier der entscheidende Schlag gegen diesen Sündenfall geführt werden. Und dann zeigt er uns, ich mache wirklich nur Stichprobe, dann zeigt er uns in 1. Mose 14, Vers 18, dann kommt plötzlich jemand, der heißt Melchisedek. Und Melchisedek, der König von Salem, das heißt nichts anderes wie der König des Friedens. Es gibt bloß einen König des Friedens. Brachte Brot und Wein herbei. Ist gleich, was wir beim Abendmahl darstellen, beim Brotbrechen, beim Tisch des Herrn. Der Kelch, der Wein, das vergossene Blut und das Brot, der gebrochene Leib. Er war ein Priester Gottes des Allmächtigen, der große Priester König Jesus Christus. Und dann heißt es, er segnete ihn, sprach, gesegnet sei Abraham vom allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Er zeigt hier, der Segen kommt von dieser Person. Melchisedek ist natürlich nur eine Christophanie, eine Darstellung des Christus im Alten Testament. Er war noch nicht Fleisch geworden, ist nur ein Schattenbild praktisch, eine Erscheinung, eine Christuserscheinung. Gelobt sei Gott der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Hier wird beschrieben, in dieser Person wird die Fülle des Segens sein und Abraham gibt ihm den Zehnten, das heißt, er gibt sich ihm hin. Hier sehen wir schon im ganzen alten Bund, es geht nur um eines, um diesen Erlöser, um diesen Samen des Weibes, um diesen König des Friedens. Und dann in 1. Mose 22 wird es direkt, dann geht es um die Opferung Isaaks. Moria! Moria ist letztendlich, wenn er 2. Chronik 3, Vers 1 lest, Moria ist Golgatha. Moria ist Jerusalem. War derselbe Platz. Und hier ist das stellvertretende Opfer. Und hier Abraham in Vers 8, wie er als Vater der Gläubigen bereits diese Erkenntnis hat. Er ahnt es, dass Gott das Opfer selber suchen wird. Und jetzt sind wir bei den Leiden des Christus, dass nicht sein Sohn, obwohl er ein Sünder war, wie er auch, leiden muss, sondern dass Gott sein eigener Sohn stellvertretend leiden lässt. Und dann mit einem Schlag sieht er das stellvertretende Opfer. Er sieht das Opfertier und dann sagt er in Vers 14, 6, Yahweh Jireh, der Herr wird dafür sorgen. Gott wird für das Opfer sorgen. Und jetzt sieht man, wie die ganze Bibel von der ersten bis zur letzten Seite systematische Personen entfaltet. Sie zeigt, der Sündenfall wird praktisch bekämpft werden durch den Sohn des Menschen, durch jemand, der Mensch wird, durch das Same des Weibes. Er wird bekämpft werden durch den Friedefürst, der, wir wissen das ja neutestamentlich, durch das Vergießen seines Blutes und durch das Brechen seines Leibes dieses vollkommene Opfer bringt. Diesem vollkommenen Opfer ist der vollkommene Segen Gottes enthalten. Und der Gläubige gibt sich hin als Antwort. Und hier sieht man ganz klar, es geht über stellvertretendes Opfer. Darum heißt es auch in unserem Text, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich schreibe das in jeder Bibel, die ich neu bearbeite, seit der Zeit in Matthäus 1 schreibe ich das drüber. Weil dort wird ja der Stammbaum beschrieben. Schreibe ich drüber. Jesus Christus, der Sohn Davids. Das ist der Titel des Messias. Und dann schreibe ich drunter. Der Sohn Abrahams. Abrahams ist der Vater des Glaubens. Das heißt, der Sohn Abrahams, der durch Glauben, jetzt kommt der Sohn Isaaks, durch ein stellvertretendes Opfer, und dann kommt der Sohn Jakobs, den Sünder rettet. Nochmals, Jesus Christus, der Sohn Abrahams, der durch Glauben, der Sohn Isaaks, durch ein stellvertretendes Opfer, der Sohn Jakobs, den elenden Sünder, wie der Jakob es war, rettet. Und dann haben wir Jakob, 1. Mose 32, Vers 24. Und hier kommt dann eine Fülle von Offenbarung, wie man sie sich nicht vorstellen kann. Jakob blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und jetzt kommt dieser Kampf, ich lasse mich dich nicht, du segnest mich denn. Dann 28, du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Hier ist die Person, das gibt es nur einmal in diesem Universum. Eine Person, die göttliches Wesen hat, die der Sohn des lebendigen Gottes ist, vom Wesen her, ist eine Gottheit und gleichzeitig Mensch. Das ist ein ungeheures Wunder, ist hier bereits angedeutet. Du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Und da kommt das Herrlichste, was es gibt. Er segnete ihn da selbst. Jakob nannte den Ort Peniel, das Angesicht Gottes. Dort sieht man ins Angesicht Gottes, in Peniel, an diesem alttestamentlichen Gottesort. Jetzt sagt er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog und er hinkte. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das hat ihn nicht mehr gestört, dass er gehinkt hat. Sondern er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Man begegnet Gott von Angesicht zu Angesicht, wenn man Jesus Christus begegnet. Das heißt, das ganze Alte Testament zeigt strahlenden Erlöser, der in Wirklichkeit göttlicher Natur ist, Mensch wird, der Same des Weibes ist, der Schlange den Kopf zertritt, diesen Sündenfall praktisch für diese Menschen, die zum Glauben kommen, zertrümmert, der durch ein stellvertretendes Opfer, wie der Priesterfürst es anzeigt, durch Brot und Wein, diesen elenden Sünder, wie hier der Jakob, rettet. Schon ungeheure Stufe der Offenbarung, wie es immer weitergeht. Und jetzt geht die Bibel in das Universelle rein. Ein Jude hat ja nicht geglaubt, dass die Heide gerettet werden. Aber in 1. Mose 41, Vers 45 ist ein nächstes Schattenbild, wo Jesus Christus durch den Josef vorgeschattet wird. Und Pharao nennt den Josef hier Zaphneat Paneach. Und das heißt übersetzt Erretter der Welt. Und manche Bibelübersetzer, die konnten nicht wissen, ob das wirklich so stimmt. Die haben dann es mit Fragezeichen hingeschrieben, ob es wohl Erretter dieser Welt heißt. Wenn man wissenschaftlich übersetzt, dann müsste Fragezeichen machen. Wenn sie geistlich übersetzt, müsste sagen, es kann nichts anderes heißen wie Retter der Welt. Dass sein Blut für jeden Sünder vergoss. Obwohl wir wissen, dass sich nicht jeder bekehren wird, aber der trotzdem der Retter und die Hoffnung jedes Menschen ist, egal wie tiefer in der Sünde steckt. Und dann geht die Bibel hin und zeigt uns diesen ganzen Erlöser. Und das ist eigentlich das Interessante. In diesen ganzen Schattenbildern, in diesen ganzen Darstellungen steckt immer wieder der Gedanke des stellvertretenden Opfers, der Gedanke des Leidens blitzt immer wieder in den einzelnen Bildern auf. In manche gar nicht, in manche tiefer, in manche angedeutet. Aber er ist nie ganz aus der alttestamentlichen Offenbarung entfernt. Hier heißt es in 1. Mose 48, Vers 8, dich, Juda, werden deine Brüder loben. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden deines Vaters Kinder sich neigen. Juda ist ein junger Löwe, mit Beute belagen, stiegst du, mein Sohn, empor. Er ist niedergekniet und hat sich gelagert wie ein Löwe. Und wie eine Löwin, wer darf ihn auferwecken? Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis dass der Schilo, das heißt der Friedebringer, kommt und ihm die Völkerschaften unterworfen sind. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden, der Eselin Junges an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Weine waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkel von Wein und seine Zähne weiß von Milch. Hier sieht man, er ist der Löwe von Juda. Wenn ihr nachseht in der Bibel, wo der Löwe von Juda wiederkommt, in Offenbarung 5, beim stellvertretenden Opfer. Und hier seht ihr, was die Bibel sagt, er wird den Frieden bringen. Er wird hier mit dem Esel, mit der Eselin und ihrem Jungen in Verbindung gebracht. Und der Esel war das Tier, laut 2. Mose 13, 13, das stellvertretend für den anderen stirbt. Also wiederum der Gedanke des Leidens, des stellvertretenden Todes. Er ist der Herrscher und der Friedefürst. Er herrscht durch ein stellvertretendes Opfer, durch Leiden. Wisst ihr, hier ist schon prophetisch alles drin, nur sie haben es noch nicht verstanden. Und dann im 2. Mose, dann bricht es hervor in einer Fülle, wie man sich es nicht hervorstellen kann. 1. Korinther 5, Vers 7 sagt, unser Passa ist der Christus. Und dann heißt die Vers 3 vom 2. Mose 12, ein Lamm, ein Lamm. Christus. Vers 5. Ein vollkommenes Lamm, männlich einjährig. Du sollst es zwischen den Abendstunden schächten. Das ist genau das, was passiert ist, geschlachtet. Und du sollst von seinem Blut nehmen. Und jetzt passiert das Entscheidende. In dem Moment, wie der Vater im Himmel das Blut sieht, geht der Würgeengel vorbei. Genau das, was letztendlich dann passiert ist. Golgatha. Wenn das Blut des Passalammes auf die Pfosten meines Herzens gesprengt ist, dann geht der Würgeengel vorbei. Völlige Errettung durch Jesu Blut. Und die Bibel sagt dann Vers 16, eine ewige Ordnung. Kapitel Vers 14, Entschuldigung. Vers 16. Keine Arbeit sollt ihr tun. Ich kann nichts dazu tun. Keine Werke. Es ist ein vollkommenes Opfer. Und Vers 28, als das Volk es sieht, das kann ein wahrer Gläubiger nur noch tun, wenn er diese Herrlichkeit sieht. Er bricht nieder und betet an. Dennoch hier mit dem Text diese Verheißung aus Psalm 34, 21, wo ganz klar beschrieben wird, dass ihm kein Bein zerbrochen werden wird. Darum ist jetzt hinterher Jesus die Füße nicht zerschlagen worden am Kreuz. Diese wörtliche Erfüllung dieser Prophetien lässt auch Psalm 22, Psalm 69. Und dann 2. Mose 25, 21. Immer tiefer geht die Offenbarung. Dann zeigt Gott plötzlich, was im Zentrum seiner Gedanken steht. Mit im Heiligtum in der Wüste. Dort ist ein Heiligtum und dort ist der heiligste Platz, der Sühnedeckel. Der deckt die Gerechtigkeit Gottes, die 10 Gebote, seine Rechtsforderung zu. Und dort ist das Blut drauf gesprengt. Und Römer 3, Vers 29, da steht dasselbe Wort wie hier. Sühnedeckel. Das heißt, Jesus Christus ist unser Sühnedeckel. Wenn man mal die Stiftshütte so liest, dass man sieht, er ist unser Sühnedeckel. Mit dem Blut besprengt. Und hier sagt Bibelvers 22, dort will ich mit dir zusammenkommen, an keinem anderen Platz. Jesus allein. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der einzige Platz, wo Gott mir begegnet, der Sohn Gottes. An der Stelle, wo das Blut die Gerichtsforderung Gottes zudeckt. Man sieht hier mit einem Schlag, hier beginnt die Bibel wie eine Blume, diese ganze Heilswahrheit des alten Bundes zu entfalten. Und dann kommen wir vielleicht in die tiefste Zone dieser ganzen Dinge, der 3. Mose, die ganze Brand, Sühn, Sünd und andere Opfergesetze. Hier ist das Brandopfer, das sich ganz hingeben musste, um Sühne für die Sünde zu erwirken, dessen Blut gesprengt wird, dessen Haut heruntergezogen wird, der gedemütigt wurde vor den Menschen, der in Stücke zerlegt wurde, der vom Vater getrennt wurde, der als Ganzes auf dem Altar in Golgatha geopfert wurde für die Sünde dieser Welt. Jetzt kommen plötzlich tiefe Einblicke in diese Leiden. Kapitel 4, Vers 1. Er ist das Sündopfer. Dieser junge, tadellose Pfarre, der dem Herrn dargebracht wird, den der gesalbte Priester Jesus Christus selber im Heiligen Geist opfert. Er opfert sich selber im Heiligen Geist auf Golgatha. Hier ist das wahre Sündopfer, das Vers 12, vors Lager hinausgeführt wird, Hebräer 13, Vers 12 und 13. Was heißt, er ging vors Lager, um für die Sünde des Volkes zu sühnen. Hier haben wir perfekten Sohn Gottes, alttestamentlich, natürlich versteckt, aber trotzdem vorgeschattet. Dann 3. Mose 1, er ist auch das Schuldopfer. Wo hier, wenn ihr es in Ruhe durchlässt, wo ihr auf jeder Zeile werdet ihr hier merken, es zielt alles auf den Sohn des lebendigen Gottes. Er ist das Schuldopfer, das er dem Herrn schuldig ist, Vers 19. Er ist die einzige Möglichkeit, den Zorn des lebendigen Gottes zu befriedigen. Und das alles ist alttestamentlich geplant vor Grundlegung der Welt, ist alles prophezeit. Man braucht nur Augen, um zu sehen und Ohren, um zu hören. Und das ist das, was die ganzen Propheten gepredigt haben. Alles zielt auf den großen Erlöser, sein Leiden, sein Opfer. Die Bibel hat kein anderes Thema. Jetzt sage ich es mal hart. Wenn jemand sich ein Diener des Evangeliums nennt und ein anderes Thema hat, dann ist er daneben. Die Bibel hat kein anderes Thema. Natürlich gibt es viele Wege, zu diesem Hauptthema zu führen. Hier darf man sich letztendlich vor Gott gebrauchen lassen. Aber am Ende muss jeder geistliche Weg an einer Stelle enden bei Jesus Christus. Weil Gott hat keine andere Botschaft. Keine. 3. Mose 14, 1. Das herrlichste Kapitel, das ich kenne über stellvertretende Erlösung, über Reinigung von Sünde in der ganzen Bibel. Hier wird beschrieben, wie ein Mensch vor Aussatz gereinigt wird. Aussatz ist ein Bild auf Sünde. Und hier beginnt es. Das heißt, das Gesetz für den Aussätzigen am Tage seiner Reinigung. Er soll zum Priester kommen. Das ist doch genau unsere Botschaft. Wenn du ein Sünder bist, wenn du in Sünde gefallen bist, dann sollst du zum Priester gehen, zu Jesus Christus. Wenn du aussätzig bist, dann gehe zum Priester. Der Priester soll hinaus vors Lager gehen. Genau das hat er doch gemacht, der Herr Jesus. Er ging vors Lager, Golgatha hat das stellvertretende Opfer gebracht. Und jetzt bringt man Vers 4 den herbei, der gereinigt werden soll. Jetzt bringt man zwei Vögel. Schon interessant. Zedernholz, Karmesin und Isop. Den einen Vogel schächtet man und der andere steigt zum Himmel auf. Ich lese mal das Ganze. Dass man den einen Vogel schächte über einem irdenen Geschirr, darin lebendiges Wasser ist. Den lebendigen Vogel aber soll man nehmen, samt dem Zedernholz, dem Karmesin, dem Isop, und es samt dem lebendigen Vogel in des geschächteten Vogels Blut tauchen, das mit dem lebendigen Wasser vermischt worden ist, und soll denjenigen siebenmal besprengen, der sich von Aussatz reinigen lässt. Also reinige er ihn und lasse den lebendigen Vogel in das freie Feld fliegen. Hier haben wir vielleicht die geheimnisvollste und trotzdem die klarste Darstellung der zwei Naturen Jesu. Hier haben wir einmal in dem einen Vogel dargestellt die menschliche Natur Jesu. Ganz einfach, über einem irdenen Geschirr. Der Sohn Gottes, der Fleisch wird, der in, oder nicht Fleisch wird, sondern ins Fleisch kommt, der hier letztendlich über dem irdenen Geschirr, wo lebendiges Wasser ist, wo der Heilige Geist wirkt, der hier geschlachtet wird. Er wird hier geschlachtet. Und der andere lebendige Vogel, nachdem hier mit diesem einer Getötete, das Blut besprengt wurde, die Reinigung vollzogen wurde, lässt man den anderen fliegen, er geht in den Himmel zurück, ein Bild für die Auferstehung. Schöner könnte man es nicht mehr sagen. Der Mensch, Jesus Christus, stirbt am Kreuz vor Golgatha, vergießt sein kostbares und teures Blut. Das ist hier die Schlachtung des einen über dem irdenen Gefäß. Und durch diese Schlachtung, vermischt mit dem lebendigen Wasser im Heiligen Geist, kann der Sünder, wenn er durch das besprengt wird, sofort gereinigt werden. Aber der zweite steigt auf, Blut bespringt in den Himmel. Hebräer 10, 19. Er geht in den Himmel zurück und vollzieht dieses ewige Opfer. Und dann fliegt der lebendige Vogel hinaus. Er geht zurück in den Himmel. Der zu reinigende der Sünder wäscht seine Kleider. Vers 10, am achten Tag. Acht ist die Zahl der Neuschöpfung. Der Name Jesus Christus bedeutet im griechischen Zahlenwert 888, so wie der Antichrist 666 heißt. Am achten Tag wurde das Kind beschnitten, Bild auf Wiedergeburt. In der Arche waren acht Leute. Lässt einmal der Tempel des Ezekiel, was acht hier für Bedeutung hat, die Zahl der Neuschöpfung. So wird Neuschöpfung gemacht. Und zwar Vers 11, der Priester, der die Reinigung vollzogen hat, der wird es tun. Wie? Jetzt sieht man den ganzen Prozess, was sich im Herzen abspielt bei der Reinigung von Sünde. Ich lese ab Vers 25. Und er soll das Lamm des Schuldopfers schächten. Das ist passiert. Jesus Christus ist geschlachtet als Schuldopferlamm. Er nimmt von dem Lamm, von seinem Blut, und tut es dem, der gereinigt werden soll, auf sein rechtes Ohrläpplein, auf den Daumen seiner rechten Hand, auf die große Zehe seines rechten Fußes. Die Sinne, die Hand und die Füße, wo ein Mensch hingeht. Sein ganzes Menschsein wird hier ergriffen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das Blut ist jetzt auf dem Ohr, auf dem Daumen, auf der Zehe. Das heißt, der ganze Mensch ist einem Sein ist erfasst von dem Blut. Und jetzt geht der hohe Priester hin. Vers 26. Er gießt das Öl, ein Bild auf der Heilige Geist, in seine linke Hand. Immer wenn Gott in die linke Hand zeigt, er an, dass man nichts dazu tun kann. Er gießt es in die linke Hand und nimmt von seiner rechten Hand. Und Psalm 118 sagt ganz klar, wer die Rechte des Herrn ist, nämlich Jesus Christus. Dann geht die Rechte des Herrn, der Jesus, hin, tunkt seinen Finger in das Öl und tut von diesem Öl genau auf diese Stelle, zum Beispiel Vers 28, aufs rechte Ohrläpplein, auf den Daumen, und auf die große Zehe seines Fußes, oben auf das Blut. Das heißt, dort, wo das Blut hinkommt, kommt der Heilige Geist auch hin. Das ist ein perfektes Bild auf die Reinigung des Herzens durch Jesu Blut, wenn dann der Heilige Geist das Herz des Gläubigen Besitz nimmt. Und die Bibel sagt, Vers 31, so soll der Priester für den, der gereinigt werden soll, Sühne erwirken vor dem Herrn. Ich weiß nicht, ob man tiefer, ich habe es lange nicht erkannt, ob man tiefer beschreiben kann, wie Erlösung geht. Wir könnten den ganzen Abend nur 3. Mose 14 besprechen. Wir könnten der Woche 3. Mose 14 besprechen. Wir könnten der Jahr 3. Mose 14 besprechen. Wie gesagt, da steckt Dinge drin, die kann man nur ahnen. Aber das sind diese Geheimnisse, wo die Bibel uns zeigt, wie der große Erlöser praktisch, ich sag's mal ein bisschen übertrieben, auf jeder Seite der Bibel hervorstrahlt, wenn man Augen hat, ihn zu sehen. Und dann natürlich ganz wichtig, 3. Mose 16, der große Versöhnungstag, wo auf der Wolke Gott auf dem Sühnedeckel erscheint, wie Gott sich offenbart in der Person seines Sohnes Jesus Christus und wie dann einmal im Jahr dieses große Versöhnungswerk vollzogen wird, ein perfektes Bild auf Golgatha. Und in dem Moment, wie das Blut auf dem Sühnedeckel war, da hat Israel gejubelt. Jetzt wussten sie, ein Jahr sind die Sünde weg. Wisst ihr, und dann sind sie gekommen, ich sag's mal jetzt neudeutsch, weil der Altjahrsabend war noch israelischer Zählung, wahrscheinlich der 2. Oktober, wenn ich es richtig weiß. Auf jeden Fall am Altjahrabend kamen sie dann, oder bevor das Opfer vollzogen wurde, Sünde beladen wieder. Bis der Versöhnungstag war, ein Tag vor Versöhnungstag. Da war vom ganzen Jahr die Sünde aufgeladen. Und dann ging der Priester ins Heiligtum, der hohe Priester. Und dann mit einem Schlag brach die Sündenschuld wieder zusammen und Israel hat aufgejucht. Wisst ihr, wir brauchen kein Jahr zu warten. Unser hohe Priester ist ein für alle Mal ins Heiligtum gegangen. Wir können jeden Tag erhobenen Hauptes gehen, uns reinigen lassen durch Jesu Blut. Das ist die Herrlichkeit. Er ist der große Priester, der das Versöhnungsopfer darbringt. 3. Mose 3, Vers 9. Oh, das ist, glaube ich, falsch. Mist, 4, Vers 9 also wahrscheinlich. Moment, guck mal geschwind. Das ist nochmal ein Schreibfehler. Das ist wahrscheinlich ein 30. Kapitel. Ich gucke es euch nachher nach. Hier ist der Sündenbock gemeint, den man dann in die Wüste gejagt hat. Genau das Gleiche, was hier wieder letztendlich heilsgeschichtlich im Neuen Bund passiert ist, dass der Jesus unser Sündenbock war. Ich werde es nie vergessen. Ein hochgestellter Mann, mit dem ich einmal zusammen war, da ging es um eine geschäftliche Sache, wo man Geschäftsessen hatte und war vom eigenen Betrieb. Und wir sind dann aufs Evangelium zu reden gekommen. Und dann ist der Mann vor mich fast auf die Tischplatte hingelegen, hat mich angefaucht, ich werde es nie mehr vergessen, und sagte zu mir, ich brauche keinen Sündenbock. Er hat gemeint, ich brauche Jesus Christus nicht. Und er ist der Sündenbock, der für all unsere Sünde zahlen musste. Und dann 4. Mose 7, Vers 89. Wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm reden vom Sühnedeckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses ist zwischen den beiden Cherubim. Und er redete zu ihm. Jesus Christus, der leidende Erlöser, dieses vollkommene Opfer. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist Gottes letztes Reden. Wisst ihr, von daher ist Gott sehr altmodisch. Gott hat seit 1. Mose 1, Vers 1 nur eine Botschaft. Diese Botschaft ist seit dem Neuen Bund, seit 2000 Jahren konkretisiert. Er hat nur eine Botschaft. Gott hat uns nur eine Botschaft zu sagen und die heißt seinen Sohn. Und wer die nicht hören will, dem hat Gott nichts zu sagen, außer Gericht. Das ist das Interessante. Nur eine Botschaft, keine zweite. Aber wisst ihr, das wäre jetzt nur das, was das Heil betrifft. Gott geht ja weiter. Er lässt das Heil ja praktisch hervorbrechen, bis Ströme lebendigen Wassers fließen, wird vom Fürst des Lebens geredet. 4. Mose 20, Vers 11. Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde und ihr Vieh tranken. Er ist der Fels in der Wüste, steht in 1. Korinther 10, Vers 4. Er wurde zweimal geschlagen. Für unsere Sünden und für unsere Sündenatur, dieses Doppelopfer, der Längs- und der Querbalken des Kreuzes. Das vergossene Blut und das Kreuz, beides, dieses vollkommene Opfer, um uns vollständig mit dem Wasser des Lebens in dieser Wüste dieses Alltags zu versorgen. Perfekter geht es nicht mehr. 4. Mose 21, Vers 8. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine feurige Schlange und befestige sie an ein Panier. Es soll geschehen, wer gebissen ist und sie ansieht, der soll im Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange, befestigte sie an das Panier. Es geschah, wenn eine Schlange jemanden biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Den, der von Sünde nicht wusste, hat Gott zur Sünde gemacht. Er ist die erhöhte Schlange. Und jeder, der im Glauben auf den Erlöser blickt, bekommt Vergebung der Sünde. Wiederum dieses vollkommene Opfer. Und dann vielleicht mit einer der klarsten Verheißungen, 4. Mose 24, 17. Ich sehe ihn, dieser falsche Prophet, trotzdem durfte er ihn sehen, Bileam. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht, das heißt später. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Der Gedanke, später kommt er. Ein Stern tritt aus Jakob hervor. Jakob aus Israel, das Heil kommt aus den Juden. Ein Zepter kommt aus Israel, das heißt die Herrschaft. Aber die Herrschaft einst über diese Erde im tausendjährigen Reich kommt hervor aus Jakob, vom Herrn Jesus. Wiederum die Prophetie. Und ihr merkt, die ganze Bibel hat immer nur ein Thema. Es blitzt manchmal nur auf. Aber die zentrale Themen der Bibel sind der Sohn Gottes. 5. Mose 32, 1. Wieder derselbe Gedanke. Dieser Fels in der Wüste wird dich und mich am Leben erhalten und versorgen. Das ist der Wille Gottes. 4. Er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun. Und dann wird beschrieben, was dieser Fels tut. Vers 13. Er ließ ihn Honig aus dem Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein. Dort kommt der Honig, die Speise her. Dort kommt das Öl, der Heilige Geist her. Vers 15. Er ist der Fels des Heils. Vers 18. Er ist der Fels, der dich gezeugt hat in der Wiedergeburt. Vers 37. Der Fels, in dem sie sich bargen. Dort berge ich mich, dort komme ich zur Ruhe. Diesem Fels des Heils geöffnet mir. Da kommen die alten Heilslieder her. Jesaja 2, Vers 10 sagt, geh hinein in den Fels und birg dich. Josua 5, Vers 14. Als Josua praktisch verzweifelt vor Jericho steht, Jericho ist eine schlimme Festung. Jericho steht in der Symbolik der Schrift unter anderem für die Mundregierte, so heißt Jericho auf Deutsch. Das ist ein Bild für das mosaische Gesetz, der Mond ist ein Bild für das Gesetz der Schrift. Der steht verzweifelt vor der Stadt und weiß nicht, wie er sie einnehmen kann. Und dann geht er in die Stille. Und in der Stille, wenn die, wisst ihr, das ist das alte Lied, wenn die Not am größten ist bei einem Mensch, wenn er in der letzten Verzweiflung ist und er geht in die Stille und dann wird dasselbe passieren, dann begegnet ihm plötzlich ein Mann. Und dieser Mann hat ein Schwert in der Hand. Ein bloßes Schwert, das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes. Und dann sagt er, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Und dann passiert was, was beim Engel nicht passiert wäre. Vers 14, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an. Und dann sagt der Engel des Herrn Jesus Christus zu ihm, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heilig. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt die Botschaft und dann geht Josua in seiner Schwäche und wenn er mal sehen wollt, wer schwach und feige war, dann lässt er mal Josua eins. Ich kenne niemand, dem Gott so oft hat sagen lassen, sei mutig und unverzagt, gar niemand. Niemand hat mir das so oft gesagt. Ich habe es in der Schrift nirgends bewusst gefunden, dass Gott jemand so oft sagen musste, sei stark. Mit diesem schwachen Mann geht der Engel des Herrn Jesus Christus hin. Und dann fallen die Mauern Jerichos. Als die Morgenröte anbricht, und wenn die Morgenröte anbricht, dann geht die Sonne der Gerechtigkeit Jesus Christus auf. In dem Moment, wie der Erlöser aufbrach, dann brechen die Mauern Jerichos zusammen. Richter 6,1. Genau dieselbe Situation. Israel in Verzweiflung, am Ende geschlagen, gedemütigt wegen ihrer Sünde. Dann kommt der Engel des Herrn, und der Engel des Herrn ist Jesus Christus. Er setzt sich, was heißt es? Vers 11, es ist vollbracht, wie der hohe Priester sich gesetzt hat. Dann sagt er im Vers 16 eine Verheißung, du wirst sie schlagen. Wisst ihr, das kann er nicht glauben. Er, wer ist der? Ein kleiner Mensch. Dann kommt der Erlöser. Er sagt, Vers 20, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen. Nimm dein bisschen Ehrlichkeit, deine ganze fleischliche Natur und gib sie auf den Felsen, der Tod Jesu. Da ging Feuer aus von dem Fels und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte. Und in der nächsten Sekunde heißt es, Vers 23, Friede sei mit dir. Also ihr versteht mich jetzt, was hier zeitliche Abfolge war, passiert im Herzen des Gläubigen im Bruchteil einer Sekunde. Hier war es natürlich keine Sekunde. Sondern in dem Moment fängt Gideon an, hier sich dem Herrn zu nähern. Und dann heißt es, Friede sei mit dir. Und wenn ein Gläubiger hingeht, sein Fleisch, mit ehrlichem Herzen den Tod Jesu gibt, ungesäuert, ehrlich Gott dient, dann redet der Herr das Gleiche zu mir, Friede sei mit dir. Dann Vers 24, jetzt baut er ein Altar, der heißt, der Herr ist Friede. Und dann rüstet der Geist des Herrn Gideon zum Kampf. Wenn der Friede Gottes im Herzen drin ist, dann beginnen die Gläubigen zu kämpfen. Dann geht die Hoffnungslosigkeit aus den Herzen raus. Dann nimmt man diesen Fürst des Lebens ernst. Dann nimmt man den Führer über das Heer des Herrn. Dann geht man hinter dem Engel des Herrn her. Dann geht man in den geistlichen Kampf. Und dann schlägt man mit 300 Mann die ganze Heerscharen der, ich sag's nochmal, Midianiter, dieser geistlichen Feinde. Dann fallen sie. Dann hat sie der Herr in unsere Hand gegeben. Wisst ihr, hier ist schon diese ganze Fülle der Erlösung, diese ganze Fülle des Sieges Jesu Christi ist dargelegt. Bei Simson nochmals das Gleiche, 13, wenn er es in Ruhe mal durchlässt. Dann sagt der Vers 18 zu ihm, wieder der Engel des Herrn. Du fragst nach meinem Namen, er ist ja wunderbar. Wisst ihr, wie der Name ist? Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Hier noch verdeckt, hier nur vorgeschattet, hier nur angedeutet, versteckt im Alten Testament. Er opferte dem Herrn auf dem Felsen. Und dann heißt es Vers 22, wir müssen sicherlich sterben. Wir haben Gott gesehen. Es war richtig. Sie haben den Sohn des lebendigen Gottes gesehen. Und haben gleichzeitig den Engel des Herrn gesehen. Sie sind Jesus Christus hier im alten Bund begegnet, ihrer Christophanie, noch nicht in der Fleischwerdung. Ist wichtig. Ruth 4, wenn man es mal näher liest, Ruth 4, 14, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Hier ist der Erlöser. Auch diese Ruth hat den Erlöser. Wenn das Buch Ruth einmal studiert, hochinteressant, da kommt der nächste Verwandte. Das mosaische Gesetz kann ich nicht lösen. Sag ganz klar, ich kann dich nicht erlösen. Und dann kommt der wahre Erlöser, Boas, Bild auf Jesus Christus und erlöst ihn. Und er löst diese Frau und dann findet sie Ruhe und Friede zu Füßen des Erlösers. Wir könnten weitergehen. Wisst ihr, es ist eigentlich zu schade fast, um es durchzuhauen. Eigentlich müssen wir hingehen und sagen, warte mal 5 Jahre nichts anderes. 2. Samuel 19 ab Vers 1. Hier der König der Heiligen. Vers 11, wenn die Gläubigen abtrünnig geworden sind, warum wollt ihr die Letzten sein, den König wieder in sein Haus zu holen? Warum wollt ihr denn die Letzten sein, den König wieder zu holen? Und jetzt heißt Vers 14, und er neigte das Herz aller Männer von Juda wie dasjenige eines Mannes, sodass sie zum König sandten und ihm sagen ließen, komm wieder, du und alle deine Knechte. Wisst ihr, wenn man der Herr Jesus wieder ernstlich annimmt, dann nimmt man auch seine Heiligen wieder an. Es ist manchmal schwieriger, die Heilige wieder anzunehmen. Aber wenn man wirklich der Herr wieder von ganzem Herzen in sein Herz Herr sein lässt, dann hat man die Heilige auch wieder gern. Und dann heißt es, als so kam der König wieder. Jetzt ist interessant, da er an den Jordan gekommen war. Er kommt nur bis an den Jordan, das ist der Fluss des Todes, wo man sich in den Tod Jesus gibt. Die Männer von Juda von Gilgal her, um dem König entgegenzugehen und ihn über den Jordan zu führen. Die Männer müssen nach Gilgal gehen. Es war der Ort der Beschneidung, Golgatha. Sich reinigen lassen, dann geht in den Tod Jesu und dann geht der König mit mir über den Jordan in das verheißene Land. Wenn wir dann weitergehen in 1. Könige, dort sehen wir, er ist der König, Salomo, ein Sinnbild auf der Erlöser, er ist der Erbauer des Tempels. Also baute Salomo das Haus und vollendete es. Es ist der Herr Jesus, der sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Dann sieht man in Kapitel 10, Vers 4, als diese Königin von Saba zu ihm kommt, wie hier der König sich offenbart. Vers 4, als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah. Und die Bibel sagt, der Herr Jesus ist die Weisheit Gottes. Und das Haus, das er gebaut hatte, die Gemeinde. Und die Speise für seinen Tisch, die Gemeinschaft der Heiligen. Die Wohnung seiner Knechte, das ist die Ruhe in Christo. Das Auftreten seiner Dienerschaft, das heißt die Hingabe seiner Gläubigen, seiner Diener. Ihre Kleidung, das heißt die weißen Kleider des Heils, die gereinigten Leben. Auch sein Geschirr, das sind die Gaben, die er gegeben hat. Und die Brandopfer, die er im Hause des Herrn darbrachte, das heißt sein Opfer und die Hingabe seiner Diener und Dienerinnen. Wenn man das sieht, da geriet sie außer sich und dann sagte zu ihm, Man hat mir nur die Hälfte berichtet, jetzt habe ich es mit eigenen Augen gesehen. Das ist der Weg Gottes. Hier sieht man immer wieder aufblitzen, diesen großen Erlöser. Ich möchte nur Teile aufzeigen. In 2. Könige 2,11, wo Elia entrückt wird, der Entrücker der Gemeinde. In 1. Chronika 12, Vers 18. Da kam der Geist über Amasai, das Haupt der 30, der sagte, dein sind wir, David, mit dir halten wirst du Sohn Isais. Friede, Friede sei mit dir, Friede mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Hier ist wieder diese alte Botschaft, der Friede für Jesus Christus, nahegebracht durch das Blut des Christus. Er ist unser Friede. Nichts anderes, von dem redet die Bibel. Hiob, habe ich gar nicht aufgeschrieben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Hiob 19,30. Und einst werde ich aufstehen aus dem Staube, los von meinem Fleisch und meinen Erlöser sehen. Hiob 19,30. Psalm 22 haben wir durchstudiert. Psalm 69, der leidende Erlöser, der am Kreuz vor Golgatha hängt. Wir haben ja studiert, wie die Dämonen ihn angegriffen haben, wie er alles in die Flucht schlägt, wie er hier den Sieg erringt. Und dann Psalm 23, kennt jedes Kind, der gute Hirte. Wisst ihr, und da steckt die ganze Botschaft drin. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr, Herrschaftsanspruch, ist Realität. Ich muss wiedergeboren sein. Mein Hirte. Ich muss persönlich gerettet sein. Und dann kommt die Botschaft, mir wird nichts mangeln. Die Fülle des Segens in Christus Jesus. Dann kommen die grüne Aue, dann kommen die stille Wasser. Dann erquickt er meine Seele, er führt mich auf der rechten Straße. Und wenn es durch Todestal geht, er bereitet einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Wer ist mein Haupt? Jesus Christus, der Erlöser. Und aus dem Grund, weil mein Haupt, der Messias, ist der Gesalbte der Christus, fließt mein Becher über. Und darum werde ich nur Güte und Gnade finden und ihm folgen mein Leben lang. Das ist die Botschaft, die hier der Herr gibt. Werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und dann geht sie hinein, wenn man es gar nicht mehr denkt. Und vielleicht merkt ihr auch etwas, dass es rendiert, die Bibel ganz zu lesen. Nichts auszulassen. Die ganze Bibel hat ein Thema. Sprüche 8, 22. Mittendrin in der Weisheit, in den Sprüchen, wird plötzlich der Herr vorgestellt. Da heißt es, der Herr besaß mich am Anfang seiner Wege, ehe er etwas machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her. Wisst ihr, was hier wörtlich steht? Ist eine extreme Übersetzung, aber ein extremer Übersetzer übersetzt, ich bin vom Äon an Drang geopfert. Das vollkommene Opfer vor grundlegender Welt. Ich war eingesetzt von Ewigkeit, von dem Ursprung der Erde. Als noch keine Fluten waren, ward ich geboren. Als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen, ehe die Berge eingesenkt wurden, wird beschrieben, war ich dabei. Und dann heißt es Vers 30, da stand ich ihm als Werkmeister, andere übersetzt als Schoßkind, zur Seite und zu seinem Entzücken spielte ich Tag und Tag vor seinem Angesicht. Szene aus der Ewigkeit zwischen Jesus Christus und seinem Vater. Und dann heißt es Vers 32, und jetzt kommt plötzlich die Botschaft. Und ihr nun, ihr Söhne, gehorchet mir, wohl dem, der meine Wege bewahrt, die Nachfolger Jesu. Aber hier ist eines der klarsten Zeugnisse der Präexistenz Jesu. Ehe Abraham ward, bin ich der große Erlöser. Und dann die direkte Prophetie. Das waren jetzt viele indirekte. Dann die direkte Jesaja 7,14, von der Jungfrau geboren. Wenn es deutsche Bibelübersetzungen heute wagen, zu schreiben hier, in Fußnote, ist mir dann egal, wie sie heißen, junge Frau, dann ist das der Abfall. Ist das der absolute Abfall. Wisst ihr warum? Im griechischen inspirierten Text des Neuen Testamentes steht Parthenos, und das ist die Jungfrau. Also kann ich hier niemals noch andeuten, dass nicht der Jungfrau gemeint wäre. Von der Jungfrau geboren, ohne Sünde, sündlos. Und dann vielleicht die tiefste Offenbarung an Jesaja, außer 53 natürlich, Jesaja 9 ab 5. Ein Kind ist uns geboren. Es wird der Sohn Gottes Mensch. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Absolutherrschaft. Man nennt ihn wunderbar, das ist dieser wunderbare Name. Rat, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Hier ist die ganze Fülle dann dieses kommenden Erlösers. Und dann geht es hinein ins Zentrum unseres Textes, in die Leiden. Jesaja 53. Beginnt eigentlich, wenn man es genau nimmt, in Jesaja 52 ab 13. Der Knecht des Herrn. Vers 14. Sein Angesicht war so entstellt, dass er nicht mehr wie das eines Menschen und sei Gestalt, dass sie nicht mehr wie die der Menschenkinder war. Das heißt, der Jesus war so zerstört am Kreuz vor Golgatha, dass er nicht mehr wie ein Mensch ausgesehen hat. Kein Mensch wird es glauben, heißt es hier. Oder so, vielleicht besser übersetzt oder besser ausgedrückt, wer wird es glauben? So, wer wird es glauben? Wenige. Wer hat dem geglaubt, was uns verkündigt war, an der Arm des Herrn? Wem war der geoffenbart? Und hier sieht man, es kann nur durch Offenbarung geschehen. Nicht, indem es sich praktisch zwingt zu glauben, sondern es ist von Gott her Gnade, dass es offenbart. Darum kann es der Mensch nicht glauben von sich aus. Sondern er braucht Offenbarung dazu. Und jetzt kommt dieser Schoss, dieser Zehmacht, dieser Wurzelspruch aus dürrem Erdreich, der keine Gestalt, keine Pracht hatte, der ein Mann der Schmerzen war, voll Krankheit, voll Schmerzen, zerschlagen, geplagt, durchbohrt, um unsere Übertretung, um unsere Sünde willen. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihn. Und der Herr hat alle unsere Schuld auf ihn geworfen. Da er misshandelt ward, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und dann wird diese ganze Erlösung wird dargestellt, sogar dass er sein Grab, wo das war, alles was in der Evangelie geschrieben steht, ist hier vorgeschattet. Klar verheißen, teilweise geschattet, teilweise verheißen. Und dann immer wieder, wo man hingeht, begegnet uns dann auch in den Propheten. Daniel 3, 25. Die drei Männer sind im Feuerofen. Verzweifelt in der letzten Not. Keine Hoffnung mehr, weil sie Gott dienen. Der Teufel will sie zerstören. Und dann heißt es plötzlich, als sie mit dem Feuer sind in der Anfechtung, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer. Frei umherwandeln, es ist kein Schaden an ihnen. Die Gestalt des vierten gleicht einem Sohne der Götter. Jesus Christus ist mitten bei ihnen im Feuerofen. Sie haben nicht einmal Brandgeruch. Hier sieht man die Herrlichkeit des Erlösers. Der Fürst des Lebens. Es dreht sich alles um ihn. Und der ganze Lebensweg wird letztendlich nur von dem bestimmt sein, wie wir zu ihm stehen. Alles andere zählt nicht. Der Rest ist uninteressant. Keine Menschenfurcht. Was können Menschen uns tun? Gar nichts. Überhaupt nichts zu sagen. Man glaubt es ja manchmal nicht. Und die haben wirklich nichts zu sagen. Er, ganz allein. Es kommt nur darauf an, was zwischen mir und ihm sich abspielt. Alles andere ist uninteressant. Daniel 2, 45. Da werden die Reiche dieser Welt gezeigt. Unter anderem das kommende römische Reich. Dieses Reich des Antichristen, dieses letzte Weltreich. Hier vorgeschattet im römischen Reich. Ostrom, Westrom. Und dann heißt es, ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berge ein Stein ohne Handanlegung loslöste, das Eisen, das Erz, den Ton und das Silber und das Gold zermalte. Jetzt wird es beschrieben, nämlich im Vers, in Passage vorher, in den Tagen wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das ewiglich nie untergehen wird, nämlich durch diesen Fels, der hier das Standbild zerstrümmert, und der Fels ist Jesus Christus. Also aber die letzte Weltherrschaft, was in dieser Welt geschieht, dreht sich nur um ihn. Ich habe es in Taifinger bei uns gesagt, ich finde es schrecklich, wie man singen kann, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Einmal ist er gekommen. Einmal gestorben für uns Menschen. Er ist nicht mehr das Kindlein in der Krippe. Der gekreuzigte, auferstandene Erlöser, jetzt verherrlicht zur Rechten des Vaters, unser hoher Priester, der uns vertritt Tag und Nacht. Micha, dort war Bethlehem. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein, aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin, bis zur Zeit, da die so gebären soll, wird geboren haben. Der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israel zurückkehren wird. Und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Sie werden sicher wohnen. Er wird groß sein bis an die Enden der Erde und dieser wird der Friede sein. Das ist die Botschaft des Erlösers, Friede. Die Hauptbotschaft der Bibel ist Friede.